Ja, ich will euch heute ein bisschen was über Proxmox und Proxmox Backup Server erzählen. Vielleicht so als Einstiegsfrage, weil es mich selber immer sehr interessiert. Wie viele von euch haben denn schon Proxmox im Einsatz? Okay, das sind fast alle. Wie viele mit nur einem Single Node? Und wie viele haben schon ein Cluster auch gemacht? Okay. Und wie viele mit einem Cluster mit Ceph? Okay. Gut zu wissen. Genau, es gibt heute einen Überblick über die Deployment-Varianten vom Single-Node bis zum Multiroom-Ceph-Cluster. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel Folien für die kurze Zeit, auch wenn es 1,5 Stunden sind. Deswegen fangen wir einfach mal an. Und zwar, die skippen wir mal. Grundlegende Features gehen wir jetzt schnell drüber. Die meisten werden bekannt sein, weil ja fast jeder hier schon Proxmox im Einsatz hat. Grundsätzliche Snapshot-Funktionalität, es basiert auf einer KVM-Virtualisierung für Windows, Linux, BSD. Ich kann LXC-Container, also Linux-Container auch aufsetzen. Ich habe eine Live-Migration und außerdem auch bei mehreren Single-Nodes kann ich auch eine Live-Migration machen. Das wissen viele nicht, die denken immer, man braucht ein zentrales Storage, das geshared ist. Nein, es geht auch eine Live-Migration mit lokalem Storage.
Entschuldigung.
Ja. Man kann auch live migrieren zwischen lokalen Storages. Also ich könnte mir mehrere diverse Single Hosts in einer Oberfläche zusammenfügen und trotzdem live migrieren. Knackpunkt dabei ist aber, es muss halt die komplette Platte übers Netzwerk kopiert werden. Das dauert natürlich, je nachdem. Aber theoretisch wäre es möglich, auch mit mehreren Single Nodes zu clustern, wobei man halt in dem Sinn eigentlich nur einzelne Nodes hat. Aber für eine Wartung zum Beispiel, für Updates oder Upgrades, könnte ich halt trotzdem zwischen mehreren Nodes, die eigentlich kein geteiltes, miteinander repliziertes oder geshared Storage haben, trotzdem live migrieren ohne Downtime. Ich kann ein High-Availability-Clustering machen, ab 3 Nodes macht HA eigentlich wirklich Sinn. Man kann auch schon mit 2 Nodes plus externem Quorum, kann man auch schon was anmachen und anfangen, das kommt da später noch dazu. Ich habe flexible Storage-Möglichkeiten, ich habe eigentlich den kompletten Linux-Storage-Stack, den es so in der Linux-Welt gibt, kann ich eigentlich auch adressieren. Das fängt bei einem ZFS an oder bei einem lokalen EXT4 mit LVM und hört bei einem Ceph oder bei einem Cluster-FS auf und ja. Ich habe ein UI-Management, das ist für viele sehr wichtig. Wir haben ja bei Thomas Krenn auch einige Kunden, die tatsächlich ihren ersten Linux-Kontakt über Proxmox VE machen. Das ist dann immer sehr spannend, wenn man denen die Kommandozeile erstmal erklärt und die kein CD kennen zum Beispiel. Kommt aber vor und zeigt auch, dass halt die Richtung jetzt Richtung Open Source durchaus auch für Kunden interessant ist, die jetzt bisher nicht wirklich Berührung hatten mit Linux. Und da hilft natürlich so eine Web-UI ungemein. Ja, und es gibt die Integration vom Proxmox Backup Server, ist ja leider ein sehr schwieriges Thema. VIEM hat sich zwar jetzt so inoffiziell schon ein bisschen so angekündigt, dass sie es gerade evaluieren, aber so richtig kann das eigentlich aktuell keiner am Markt. Die Leute, die es können, die haben eigentlich nur Full Backups und keine Incrementals, deswegen gibt es das Eigenprodukt von Proxmox, den Proxmox Backup Server. Wir fangen an bei der Ausbauvariante mit einer Single Node. Das ist so der erste Einstieg. Ich kaufe irgendeinen Server, kann mir dann aussuchen, ja, mache ich einen RAID-Controller rein oder einen HBA. Ist immer ganz wichtig zu wissen, wo man dann letztendlich hin will. Wenn ich irgendwann da mal ein Cluster draus bauen will, dann bitte keinen RAID-Controller verbauen, weil das limitiert die Einsatzmöglichkeiten für zukünftige Ausbauten, weil sowohl ZFS als auch Ceph RAID-Controller nicht erlauben. Und sozusagen auch nicht wirklich funktional sind, beziehungsweise einige Features oder einige sinnvolle Funktionen, wie das Checksumming von ZFS, dann nicht mehr sinnvoll funktioniert mit RAID-Controller. So ein Single-Node, ja, ist halt ein Server mit Platten drin. Ja, mehr kann man da gar nicht sagen dazu. Clustering ist halt dann die nächste Ausbaustufe, die dann schon relevant und auch von den Features her sehr interessant sein kann. Und zwar kann ich halt mehrere Nodes miteinander verbinden. Das geht über den Corosync-Dienst, das ist ein Service, der läuft in Proxmox VE, der sollte auch latenzarm sein, also bitte nicht irgendwie auf Storage-Netz legen, sondern separieren mit einer eigenen Netzwerkkarte, damit das latenzarm ist. Macht man das nicht, kann man vielleicht auch mal so einen ganzen Cluster-Reboot erleben, weil die Zeitstempel im Corosync so stark abweichen, dass jeder Node denkt, ach, ich mache jetzt mal eine neue Stadt, das ist gerade witzig. Deswegen, ja, bitte nicht machen. Die Features vom Clustering sind halt dann Live-Migration, eine Web-UI, ein bisschen globales Server-Management in Anführungszeichen, das wird ja immer weiter ausgebaut und es ist halt die Voraussetzung für Hochverfügbarkeit. Ich kann halt nicht ZFS oder ein Ceph-Cluster bauen, ohne dass ich die vorher im Codosync bzw. im Proxmox geclustert habe. Die nächste Ausbauvariante wäre das Clustering ohne HA. Das heißt, dass ich zwar die Nodes geclustert habe, aber eigentlich nicht Hochverfügbarkeit das Modul verwende. Also ich habe keinen automatischen Anstart von VMs oder Containern, wenn ein Node ausgefallen ist. Das heißt, ich habe eine Downtime, wenn der Node ausfällt, ist auch die Ressource down. Ja, wieso? Na, ich habe hier drei Server mit drei Pools und die replizieren sich ja nicht. Von daher, ja, ist ja auch nicht redundant in dem Sinne, wenn ein Server ausfällt. Das ist jetzt der Vorteil, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Ich kann trotzdem zwischen diesen Nodes halt eine Live-Migration machen. Das ist halt super für Wartung. Die nächste Stufe wäre dann das ZFS-Cluster mit zwei Nodes und externem Quorum. Da kann ich halt zwei Nodes schon mal identisch aufbauen. Das heißt, gleiches Netzwerk, gleiche Datenträger, gleicher ZFS-Pool, gleicher ZFS-Pool-Name auch. Sehr wichtig, weil sonst die Übernahme der VMs beim HA-Fall nicht funktioniert, weil natürlich in der VM-Config ja auch der Pool-Name referenziert wird. Ist der auf dem zweiten Node anders, dann startet die VM nicht. Deswegen gleicher Pool-Name, gleiches Setup. Und weil halt ein Cluster mit zwei Votes immer schlecht ist, deswegen braucht man noch einen dritten. Das ist dann das Quorum-Device. Das kann irgendein Low-Energy-Server sein. Das kann auch eine VM auf irgendeinem anderen Cluster sein, natürlich nicht auf demselben. Und diese gibt dann halt die dritte Stimme, wenn es halt Themen gibt im HA, wo halt eine Entscheidung gefällt werden muss. Und ja, das ist die zweite Ausbaustufe, ist halt mit ZFS asynchron, steht auch dabei. Also das heißt, man stellt eine Replikation ein im Proxmox VE, die sagt, ja, ich kann alle 5 Minuten, vielleicht sogar alle 2 Minuten, die Daten, die sich seit dem letzten Sync geändert haben, replizieren über ein eigenes Netzwerk. Das heißt, im Optimalfall verkabel ich diese zwei Nodes miteinander direkt ohne Switcher dazwischen und mache da ja, eine 100-Gigabit-Karte zum Beispiel rein. Dann kann ich natürlich innerhalb der kurzen Zeit viel mehr replizieren, als ich als anfällt und somit auch das Intervall kürzer oder häufiger durchführen. Und dadurch wird auch das Delta, das bei einem Ausfall existiert, geringer. Weil ich natürlich, wenn ein Server ausfällt, man stellt sich vor, Server 1 fällt aus, dann wird die VM mit dem Stand des letzten Syncs auf Server 2 angestartet. Und je schneller ich die Daten natürlich rüberbekomme, desto öfter kann ich synken. Und je öfter ich synken kann, desto weniger Datenverlust habe ich seit dem letzten Sync. Das ist der große Vorteil. Bei dem Sinn muss man halt die richtige Anwendung dafür haben. Nicht jeder kann sich das leisten, so ein Delta zu haben. Sofern man nicht sowieso auf Application-Ebene noch irgendwie ein Load-Balancing betreibt oder anwendungsbasiert clustert, kann das aber durchaus sehr interessant sein. Genau, so sieht das jetzt noch ein bisschen in Details aus. Ich habe halt einen Switch-Stack, ich habe zwei Server, ein Quorum-Device, ein Firmennetzwerk. Die Switches sind optimalerweise gestackt. Ich habe dann immer einen Port oder gerne auch zwei, je nachdem, wie viel man halt freigeben kann dafür, für das Web-UI. Das heißt, das separieren wir eigentlich immer komplett. Dann braucht man auch für jedes Cluster auch immer, kann auch ein Active-Backup-Bond sein, genau, braucht man für jedes Cluster eigentlich auch immer ein VM-Netzwerk, also im Prinzip die VM-Bridge, die halt sich mit den VMs dann auch in Kontakt tritt, wo halt die VMs dann auch dann das Beinchen ins Firmennetzwerk haben. Da macht man immer am besten ja mindestens zwei Links, wenn es geht, im LACP mit Active-Active und den richtig eingestellten Layer muss natürlich mit den Switchen auch übereinstimmen. Und genau, das ist schon mal so die Empfehlung. Mittlerweile mit dem SDN-Plugin seit 8.1 kann man ja halt ja auch über clusterweit VM-Bridges oder VLANs anlegen, was halt vorher sehr viel manuelle Arbeit war. Und ja. Ja, also im VM-Netzwerk ist es natürlich schwierig, beziehungsweise wo man kann. Bitte die Frage nochmal wiederholen. Achso. Sorry. Hat man es nicht gehört oder? Ach so. Ah, sorry. Okay. die Frage war, wie ist dann die Empfehlung mit MTU? Genau. Also wir empfehlen eigentlich, wo es möglich ist. Das hängt ja immer mit den Netzwerkteilnehmern ab. Die MTU natürlich auf Jumbo Frames zu setzen, also im Ceph zum Beispiel oder auch im ZFS. wenn man es machen kann, zwischen allen Teilnehmern setzen wir nicht immer die MTU 9000, beziehungsweise halt auf den Switchen ist ja eigentlich immer Max MTU gestellt. Und ja, muss man halt dann auch beim Debugging beachten, dass man zum Beispiel guckt, ja, geht der Ping jetzt auch über die Jumbo-Frames oder halt nicht. Weil so ein Ceph kann schon mal nicht funktionieren, wenn Jumbo-Frames nicht funktionieren, aber der normale Ping geht zum Beispiel durch. Also das muss man halt dann überall richtig einstellen. Also ja, ist die Empfehlung doch, durch diese auch zu nutzen. Und ja, genau. Vor allem Netzwerk über LACP, einen Bond, dann Codosync am besten als einzelnen Port mit eigener Netzwerkkarte in einem eigenen WLAN. Bitte keinenfalls bonden oder LACP machen oder als Primary Link auf Storage legen. Einfach nur ein normaler Single Port, der an irgendeinen billigen Switch geht. Der muss nicht mal viel können. Der muss auch keinen Uplink haben. Am besten ungeroutet, keine Firewalls. Einfach nur ein normaler Port sozusagen. Die Latenz ist da sehr wichtig, da Codosync, das ist der Dienst, der im Prinzip die ganze Cluster-Funktionalität von der Hypervisor-Ebene aus bewerkstelligt, der basiert im Proxmox VE auf Zeitstempeln. Das heißt, auch der Time-Server ist sehr wichtig. Setzt man den nicht oder hat ihn gar nicht erreichbar, weil zum Beispiel NTP nach außen geblockt ist, dann kann das so weit gehen, dass man zum Beispiel gar nicht mal bestimmte Sachen installieren kann, wie zum Beispiel das Ceph oder dass es halt zu Störungen kommt. Im Codosync vor allem ist es deswegen wichtig, weil halt dadurch, dass die Zeitstempel gegebenenfalls dann zu große Differenzen haben, kann es sein, dass sich der einzelne Node oder sogar jeder Node im Cluster sich neu startet, um sich selbst zu reparieren. Und das ist halt dann auch eine Downtime. Deswegen ein einzelner Port, keine große Latenz drauf, eigenes WLAN, eigenes Netzwerk und dann als Fallback, damit es redundant ist, kann man bis zu 8 Links definieren. Das heißt, ich könnte auch einen zweiten Port noch hinterlegen mit einer eigenen IP-Adresse. Wichtig, bitte nicht in denselben Subnetz legen, weil Linux ja anhand der Subnetze teilweise dann die Pakete randomisiert gefühlt rausschickt. Das heißt, wenn ich Codosync zwei Links habe, die separierte Nix haben, bitte auch zwei separate Netze haben. Codosync unterstützt bis zu 8 Links, wobei immer nur der erste Ring 0 aktiv ist, bis er ausfällt. Also der switcht auch nicht schon vorher, sondern erst wirklich, wenn er komplett weg ist. Und das ist halt nachteilig, weil theoretisch wäre es natürlich besser, wenn der Fallback auf einen anderen Link, also auf das Backup, auch zu anderen Konditionen passieren könnte, wie zum Beispiel das Ceph-Netzwerk ist down. Ja, dann will ich, dass der Node auch gegebenenfalls die VMs migriert. Und im Codosync ist das halt leider so, dass es halt wirklich nur switcht auf die anderen Links, wenn der Link komplett weg ist, also down. Da gibt es noch Verbesserungen in dieser Hinsicht und die werden auch, denke ich, irgendwann kommen. Genau. Für den ZFS-Sync am besten direkt verkabeln. Dann hat man die beste Performance, geringste Latenz und die wenigsten Kosten. Genau. Da haben wir noch die Verbindungen zu den Switchen. Die nächste Variante wäre dann das Ceph-Cluster. Das beginnt mit 3 Nodes. Man sieht anhand der Farben, wie dann auch die Daten verteilt werden. Also man kann sich jetzt vorstellen, jede Farbe ist ein Datenreplikat. Und man sieht ja, schreibe ich jetzt was auf das Cluster, so wird es einmal pro Node geschrieben, in diesem Fall, weil es nur 3 Nodes sind. Standardmäßig hat Proxmox für E und Ceph eine Dreifachreplikation. Das heißt, alles, was ich schreibe, wird 3-mal geschrieben. Die sollte man auch nicht runterdrehen, ist eine ganz schlechte Idee. Allein deswegen, weil es in Ceph halt mehrere Parameter gibt, die sagen, also es gibt einmal den Parameter Size, der gibt an, wie viele Replikate will ich im Cluster haben, der ist standardmäßig auf 3. Und dann gibt es einen Parameter, der heißt Min-Size, das ist die Anzahl an minimalen oder die Minimumanzahl an Replikaten, die ich im Cluster haben muss, damit alles noch funktioniert. So hatte ich erst vor ein paar Wochen, der Kunde dachte sich, cool, dann stelle ich halt die Size auf 2 und die Min-Size lasse ich auch auf 2. Und dann hat er halt gedacht, mache ich mal eine Wartung und dann war das ganze Storage down. Wieso? Man muss sich immer merken, Size minus Min-Size ergibt die Anzahl an Servern, die ausfallen dürfen. Wenn ich 3 habe, 3 minus 2 ist 1, ein Server, darf ausfallen ohne Downtime, kein Problem. Habe ich aber die Parameter modifiziert, dann, naja, 2 minus 2 ergibt 0, dann darf nichts ausfallen. Ich habe eine Downtime, wenn was ausfällt, obwohl ich eigentlich noch 2 Replikate da habe. Beziehungsweise, obwohl ich noch ein Replikat da habe. Das ist halt ein Sicherheitsmechanismus von Ceph, dass man immer 2 mindestens da haben muss. Warum nicht 1? Kommt auch eine Warnung, wenn man es auf 1 runterstellt. Naja, wenn ich dann nur noch mit einer Kopie rumlaufe, ist halt nicht so sicher, wenn da mit der was noch passiert. Deswegen hat man immer mindestens 3 Kopien. 2 davon sollten immer da sein. Und das skaliert aber unendlich oder nahezu unendlich halt mit der Anzahl der Servern. Das heißt, ich kann auch ein Dreifachreplika über 15 Nodes zum Beispiel haben. Genau, also das ist so der geringste Einstieg eigentlich in ein sinnvolles, hochverfügbares Cluster. Zum Thema Hochverfügbarkeit, ja, Single Node, ZFS Dual Node und Ceph haben wir dann Übersicht. Single Node hat halt den Nachteil Single Points of Failure. Es gibt keine Redundanz auf Disk-Ebene gegebenenfalls. Wenn ich eine Wertung mache, habe ich es nur mit Downtime. Es kann auch sein, dass ich Daten verliere. Einfache Verfügbarkeit. Bei ZFS Dual Node habe ich, wenn ich es richtig mache, keinen Single Point of Failure. Ich habe eine Redundanz auch auf Hardware-Ebene. Ich kann auch Wartungen machen. Aber ich habe halt einen Datendelta. Wenn ich einen Sync mache, der halt asynchron ist, dann fällt mir der Server aus, habe ich halt das Delta verloren. Ist halt eine Cluster-Verfügbarkeit, so haben wir das jetzt geschimpft. Bei Ceph ist es, wenn es richtig gesized ist, also auch mit der richtigen Anzahl an Switchen und Anzahl der Links, die verkabelt sind und dass ich Bonding mache und gegebenenfalls auch LACP, ist es halt kein Single-Point-of-Failure. Ich habe Redundanz auf allen Ebenen. Ich kann Serverwartungen machen. Ich habe auch kein Datendelta, weil alles synchron geschrieben wird. Muss man auch beim Sizing berücksichtigen. Deswegen ist auch Netzwerk-Performance sehr großes, wichtiges Thema in Ceph. Weil dadurch, dass ich halt alles mindestens 2, teilweise 3-mal schreiben muss, bis das Acknowledgement vom Storage zurückkommt, muss ich das ja sequenziell machen. Das passiert nicht parallel. Und das muss man halt dann auch bemerken, wenn ich ein 10 Gigabit habe mit einem All-Flash-Storage dahinter oder mit All-NVMe, dann ist das halt ein Bottleneck. Deswegen, man fängt eigentlich so ein Ceph-Cluster nicht kleiner 25 Gigabit an, wenn man was für sein Geld erreichen will und haben will. Deswegen, ja, unbedingt da auch einen Blick drauf werfen, was das Thema Netzwerk betrifft. Und dadurch, dass ich halt synchron schreibe, habe ich halt auch wirkliche Hochverfügbarkeit. Jetzt habe ich noch so einen ziemlichen Deep Dive in Ceph, weil Ceph an sich sehr komplex ist. Es funktioniert sehr gut und einfach, aber man kann trotzdem voll viele Fehler machen. Und wenn man die verhindert, dann hat man aber eigentlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Storage-System, das einem richtig viel Freude und auch Sicherheit gibt im Betrieb. Vielleicht kurze Fakten. Es wurde 2012 veröffentlicht. Es ist eine verteilte Open-Source-Storage-Lösung, kann File, Object und Block-Storage, wobei halt in Proxmox tatsächlich nur Block-Storage und ein bisschen File-Storage durch ZFS umgesetzt wird. So jetzt ein S3-Gateway gäbe es zwar in Ceph, ist aber in Proxmox nicht integriert. Wird auch, glaube ich, nicht kommen. Die sind Virtualisierungslösungen und nicht ein Storage-System. Deswegen, ja, File- und Block-Storage. Daten werden mindestens 3-mal gespeichert, hatten wir schon. Je nachdem, wie ich size und wie auch das Netzwerk gesized ist, kann ich natürlich auch Performance erreichen. Und ja, es ist wahnsinnig skalierbar. Das ist eigentlich so der coolste Faktor. Ich kann zur Laufzeit die Anzahl der Replikate ändern, wenn ich will. Ich kann zur Laufzeit von einem Setup, das in einem Raum steht, ein Multiroom-Setup machen, ohne dass ich eine Downtime habe, wenn ich weiß, wie. Und Ceph kümmert sich eigentlich immer darum, dass die Daten vorhanden sind in der richtigen Anzahl, egal wo die Server stehen und wie sie konfiguriert sind. Also das ist auch so der... Also Ceph wird immer versuchen, dass die Daten da sind. Das geht so weit, dass sogar so lange recovered, bis die Platten volllaufen und dann ist alles down. Wenn man das weiß, dann ist das kein Problem. Aber Ceph kümmert sich so lange darum, bis es nicht mehr sich darum kümmern kann. Und wann kommt es zu so einem Fall? Naja, wenn ich so oft recovere, weil ich die Plattenausfälle nicht mitbekomme, dass irgendwann die Platten volllaufen. Und Ceph funktioniert halt dann so gut, dass ich es gar nicht merke, dass ich eine Downtime, also dass eine Platte ausgefallen ist, weil es ist ja kein großes Thema, wenn die nacheinander ausfallen. Ich merke es halt dann, wenn eine Platte 95% erreicht, weil dann schaltet Ceph den Pool aus. Das muss man wissen. Dadurch, dass Ceph die Daten ja schön verteilt über alle Nodes, ist das nicht so das große Thema, vor allem wenn man viele Platten hat. Aber wenn ich jetzt ganz wenig Platten habe, also es gibt auch so Spaßfälle, die da irgendwie mit 2-3 Platten pro Node anfangen, dann ist das schon ein Thema, weil Ceph schon primär versucht, immer auf dem gleichen Host zu recoveren. Nicht komplett, aber es passiert dann relativ schnell, wenn ich schon bei 89-90% bin, dass ich dann die 95% erreiche und Ceph deswegen den ganzen Pool ausschaltet, wegen einer Platte, die vollläuft. Genau. Das hatten wir jetzt gerade. Warum Ceph? Also es sind viele Punkte drauf. Es ist hardwareunabhängig. Man kann sehr, sehr einfach es in Proxmox für E vor allem auch installieren. Das heißt, mittlerweile komplett über die Web-UI installierbar, konfigurierbar und administrierbar. Ich kann mega einfach Hosts hinzufügen, Disks hinzufügen. Es gibt so was wie eine Pool-Erweiterung, gibt es eigentlich nicht, weil Ceph einfach alle Daten, alle Devices nimmt, die es unter einer gewissen Klasse findet und sagt, okay, das ist jetzt mein Pool. Und deswegen kann ich auch zur Laufzeit zum Beispiel kleine Platten durch größere ersetzen, ohne ein großes Thema zu haben. Ich habe dann eine wahnsinnige Flexibilität. Es ist an sich, wenn man es mal verstanden hat, sehr einfach in der Verwaltung. Und ich kann auch ortsbasiert die Daten ablegen. Ich kann sagen, heute lege ich die Daten immer auf einem Host ab. Das heißt, ich möchte eine Dreifachreplikation haben auf Host-Ebene. Das heißt, beispielsweise, ich habe 5 Nodes, dann wird, wenn ich was schreibe, auf 3 der 5 Nodes wird ein Replikat abgelegt. Ich kann aber sagen, okay, ich mache jetzt aus diesem 5-Node-Cluster, die verteile ich jetzt über 3 Räume, indem ich sage, 2 Raum 1, 2 Raum 2 und einen Raum 3, und mache ein Vierfach-Replika über Räume. Also ich sage, mach 2 Replikate pro Raum. Dann kann ich das machen und sogar ohne Downtime. Und das ist halt wahnsinnig genial. Ich habe ein automatisches Rebalancing. Das heißt, ich muss, wenn eine Platte ausfällt, kümmert er sich selber darum, dass er die Daten neu verteilt. Was er nicht macht, ist, wenn man eine neue Platte einbaut, dass er die dann gleich wieder erkennt und als so ein Auto-Rebuild macht er nicht. Man muss die einfach nochmal als Dienst integrieren. Das heißt, es ist schon essentiell wichtig, dass man Platten oder generell auch das ganze System monitort. Proxmox hat fast keine oder eigentlich gar keine Monitoring-Mails bezüglich Ceph. Das heißt, wenn man es im Default installiert und es fallen Sachen aus, dann kriege ich es gar nicht mit von Proxmox VE, was Ceph betrifft. Deswegen ist es wichtig, dass man sich selber darum kümmert, indem man einen Check im Car einsetzt, ein PRTG oder ein ZX oder was man halt am Markt so findet, um das zu monitoren. Ich kann auch Erasure-Coding machen, ist aber noch nicht in der Web-UI. Ich kann verschlüsseln, wenn ich will. Ich kann mega einfach Platten entfernen. Genau. Ja. Ich kann auch theoretisch unterschiedliche Plattengrößen verbauen, ist aber nicht empfohlen, weil es halt die Komplexität auch von der Verteilung der Daten erhöht, weil ich halt potenziell, wenn ich jetzt eine 4 Terabyte SSD drin habe und dann habe ich eine 15 Terabyte SSD drin, dann müssen ja die Daten, die, wenn zum Beispiel die 15 Terabyte SSD ausfällt, noch Platz haben auf den anderen. Also das macht halt vom Sizing her und von dem Hirnschmalz, das ich dafür brauche, dass ich weiß, klappt das jetzt noch, wenn die ausfallen würde, macht es halt sehr komplex. Aber grundsätzlich ist das jetzt zum Beispiel überhaupt kein Thema, wenn ich verschiedene Hersteller mische, verschiedene Datenträger habe, solange die Größe und die Performance ungefähr gleich ist, weil natürlich das langsamste Gerät im Ceph die Performance des gesamten Schreibvorgangs bestimmt. Das heißt, wenn ich, auch ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel ein Tiering mache, ich habe zum Beispiel ein Storage-Gerät, das hat NVMEs, aber es hat auch HDDs, dann bitte nicht darauf verlassen, dass im Default, im Proxmox, wenn ich die Device-Klasse definiere, dass dann auch alles gleich funktioniert. Das tut es nämlich nicht, weil Proxmox zwar diese Device-Classes verwendet, aber keine Regeln für die Verteilung der Daten der Device-Classes anlegt. Das heißt, ich definiere meine HDDs zwar als HDDs und meine NVMEs zwar als NVMEs, aber in der Default-Regel verteilt er trotzdem einfach wild zwischen allen Datenträgern. Das muss man von Hand erstellen, das nennt sich Crush-Rules. Funktioniert auch mega einfach, wenn man es mal eingerichtet hat. Aber tut man das nicht, dann werden Daten einfach zwischen NVMEs und HDDs wild verteilt. Das heißt, ich habe ein Dreifachreplika, wo ich vielleicht das erste Replika auf eine HDD schreibe, das zweite auf eine NVMe und das dritte auch wieder auf eine HDD. Und dann wundere ich mich, wieso ist mein NVMe-Pool so langsam? Ja, weil es halt kein NVMe-Pool ist. Deswegen unbedingt, wenn man so ein Tiering macht oder zwei verschiedene Datenträgertypen hat, unbedingt selber auch die Crush-Rules dafür dann anlegen. Genau, zum Ceph-Thema fängt man mit 3 Nodes an. Man kombiniert das dann oder man spricht dann im Ceph immer von einer Ebene, das ist ja dann ein Cluster. Auf dieser Ebene brauche ich dann auch eine gewisse Anzahl an Diensten, damit das sauber funktioniert. Im Ceph gibt es da die Dienste Ceph Monitor, aber auch Ceph Manager. Und man sieht jetzt hier in dem Bild, dass man von den Ceph Monitoren mindestens 3 braucht. Bei einem 3-Node-Cluster sowieso. Kleiner 3 ist eine schlechte Idee, weil auch über die Ceph Monitore das Quorum gebildet wird im Storage. Das heißt, verliere ich da mehr als einen bei einem 3-Node-Cluster, habe ich auch eine Downtime. Je mehr Nodes ich habe, also es steigt nicht gleichzeitig mit der Anzahl der Nodes. Typische Regel ist so, je nachdem, wie man es halt auch über Räume verteilt, aber man sagt eigentlich so maximal 5 Monitor-Nodes, egal ob das jetzt ein 10-Node-Cluster ist oder ein 5-Node-Cluster. weil ab einer gewissen Anzahl man einfach gar keine weiteren Monitore mehr braucht. Was die machen, kommen wir auch noch dazu. Es gibt dann auch noch die CEF Manager. Da brauche ich nur zwei Stück, weil es halt auch nur einer aktiv ist. Beim CEF Monitor wiederum ist jeder immer gleichzeitig aktiv. Der spielt eine essentiell wichtige Rolle für die Kommunikation zwischen Storage Client und Storage, also im Prinzip zwischen Proxmox VE und zwischen CEF. Und das Ganze schimpft sich dann RADOS. Das ist eigentlich so, wenn man CEF sich genau anschaut, ist RADOS eigentlich das, was im Hintergrund steckt. Und das wiederum kann über Libraries angesprochen werden. Gibt es dann hier das libRADOS. Und darüber gibt es dann verschiedene Methoden, auf das CEF, also aufs RADOS zuzugreifen. Einerseits über S3, Swift, über das RADOS Gateway, nicht in Proxmox VE integriert, aber der Vollständigkeit halber trotzdem aufgelistet. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich Block-Devices mache. Und ich kann auch ein Dateisystem haben mit CEFFS, wobei man sagen muss, dass das CEFFS eigentlich primär die Rolle erfüllt für die Ablage von zum Beispiel ISOs, Container-Templates oder auch für die Migration von anderen Hypervisern, weil ich halt die komplette CEF-Poolgröße über das CEFFS auch ansprechen kann, weil CEF nicht dieses Pool-Konzept hat wie bei anderen Lösungen. Ich kann da keine Poolgröße definieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt 20 Festplatten oder 20 Flash-NVMEs drin und ich kann mit beiden Pools aber diese 20 Disks ansprechen, parallel. Also ich muss die nicht separieren und nicht splitten und ich kann auch keine Größe einstellen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich zum Beispiel von einem Hypervisor VMware zum Beispiel migriere, kann ich schon den neuen Hypervisor, in dem Fall Proxmox VE, in der kompletten Größe übers CEFFS ansprechen und zum Beispiel mit einem OVF-Tool dort die Exports hinschieben. Der CEF Monitor, der hat eine sehr wichtige Rolle. Wie gesagt, die bilden das Quorum im Storage und da braucht man, also der hat folgende Aufgaben. Der bietet dem Client diverse Informationen, auch Maps genannt. Da gibt es die Manager Map, die OSD Map, die Monitor Map, die Crush Map und er macht das Quorum. Das sind jetzt alles, man kann sagen, Legenden, also Inhaltsverzeichnisse von Entitäten, die es in CEF gibt. Einmal die Manager, das ist halt so für Metriken zum Beispiel, für Anbindung von Monitoring-Tools. Dann gibt es die OSD-Map. OSDs sind im CEF die Festplatten oder die Datenträger sozusagen. Im CEF wird ja alles über Dienste geregelt. Das heißt, wenn ich im CEF was machen will, dann geht das eigentlich immer über eine IP und einen Port. Und in dem Fall kriegt jeder Datenträger zum Beispiel im CEF eine OSD, manchmal auch mehrere, wenn man so Spezialkonfigurationen hat. Und diese Anzahl oder welche Festplatten und Datenträger gibt es, diese Information wird zum Beispiel auch dem Client mitgeteilt. Dann gibt es eine Monitor-Map, da steht drin, welche anderen Monitore gibt es im System. Dann gibt es eine Crush-Map, da steht drin, ich habe diesen Server, der hat diese OSDs, der hat diese Dienste, der hat diese Gewichtung und da steht eigentlich auch noch mal mehr drin. Und diese ganzen Informationen werden dem Client dann mitgeliefert und der kann sich anhand dieser Informationen dann selber errechnen, wo er die Daten dann ablegen darf. Das heißt, der eigentliche Datenablage passiert nicht über den CEF-Monitor, sondern anhand Informationen, die der Client von dem CEF-Monitor bekommt. Das heißt, das erste Replika geht direkt von dem Hypervisor, also von dem Storage-Client, auf das Zielgerät, also auf das Ziel-Device, auf den Datenträger. Und von dort aus werden dann die weiteren Kopien geschrieben. Wie sieht so eine Crush-Map aus? Das ist jetzt so ein ganz oder relativ einfacher Fall. Ich habe hier eine Default-Ebene, dann habe ich hier zwei Räume. Die zwei Räume wiederum haben jeweils zwei Server. Und die Server haben wiederum Festplatten, hier als OSDs bezeichnet. Und ganz rechts habe ich noch einen Node, der ist Quorum-Node. Und so sieht zum Beispiel eine simple Crush-Map aus, wo ich sehe, ich habe zwei Räume, ich habe zwei Hosts. In diesem Fall würde man jetzt auch eine Regel erstellen, die sagt, ich verteile bitte vier Replikate auf zwei Räume. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass ich sage, dass die über Räume verteilt werden. Das heißt, dass jeder Raum zwei Replikate erhält. Das ist auch wichtig, dass man das so einstellt, weil halt dann bei weiteren Upgrades, wenn ich neue Nodes hinzufüge, wird das ja dann auch automatisch wieder berücksichtigt. Man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, ich könnte ja auch ein Dreifachreplika über drei Räume machen und einfach die Default-Regel verwenden, weil die ja zufälligerweise auch mit drei Replikaten arbeitet. Wenn ich aber dann mehrere Nodes hinzufüge, würde die Regel dann nicht mehr sinnvoll greifen, weil ich ja pro Raum dann mehr als einen Node habe. Also deswegen ganz wichtig, wenn man solche Konzepte plant, bitte auch die Crush-Rules im Hinterkopf behalten, dass man die anpasst. Der Dev Manager ist eigentlich, also man ist eigentlich total bescheuert. Am besten merkt man sich das, was die machen, die Dienste, indem man sich dieses, ja, also der Dev Manager macht eigentlich Monitoring und der Dev Monitor macht eigentlich Management. Wenn man diese komische Namensgebung mal verinnerlicht hat, dann merkt man sich es eigentlich sehr gut. Das kommt aus der Historie, weil es, ich glaube, früher die Dev Manager nicht gab und dann haben sie es irgendwie ausgegliedert und ja. Dev Monitor sehr wichtig, müssen immer online sein, wenn da einer ausfällt, bei drei Nodes kein Problem, wenn mehr als einer ausfällt, hat man eine Downtime. Die Dev Manager gehen theoretisch, kann man die auch komplett verlieren, es läuft immer nur einer, fällt der aus, kann ein anderer als Fallback dienen. Ist halt für Metriken ganz nett, dass ich im Dashboard sehe, wie ist das Recovery Speed, wie viele Zugriffe habe ich gerade, wie groß ist mein Storage überhaupt, aber theoretisch, selbst wenn man die auch ausschalten würde, würde das Cluster trotzdem noch weiterlaufen. Die Festplatten oder die Datenträger, die kriegen auch einen eigenen Dienst. Das heißt, wenn ich jetzt ein Cluster habe mit 12 Datenträgern insgesamt, also 4 pro Node bei einem 3-Node-Cluster, würde ich 12 Dienste erstellen, die halt die Abstraktion vom ja, Dienst zu Datenträger halt machen und die halt dann über IP entsprechend halt die Daten von dem Hypervisor bekommen. Wie wir vorhin gesagt haben, der Hypervisor kriegt ja direkt von dem Dev-Monitor die Information, wo darf ich Daten, oder er rechnet sich dann automatisch, wo darf ich Daten ablegen, damit das nach meinen Vorstellungen, die ich eingestellt habe, auch funktioniert. Und dazu braucht natürlich auch jeder Dienst, jeder Datenträger eine IP-Adresse und einen Port. Und die wird über diesen Object-Storage-Daemon realisiert. So ein OSD kann auch, oder eine OSD kann auch Eigenschaften haben. Also die hat eine Größe, eine Device-Klasse. Die Device-Klasse heißt immer NVMe, HDD, SSD. Die hat eine Gewichtung, die ist nur relevant, wenn man unterschiedliche Größen hat. Und sie hat natürlich auch einen Dienststatus und eine Auslastung, wie viel es belegt. Wie funktioniert so eine Datenspeicherung? Haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich habe einen Client, der kommuniziert über libRADUS mit RADUS, also mit Ceph. Der Ceph-Monitor gibt die Crush-Map und auch andere Maps an den Client. Und diese errechnet sich anhand dieser Informationen dann automatisch, wo er das Objekt ablegen darf. Hier unten diese grauen Felder, das sind jetzt die einzelnen Festplatten im Ceph, die OSDs. Und dort legt er das erste Replikat ab. Wir haben ja Dreifachreplikation. Und dieser Datenträger selber schreibt dann übers Netzwerk die anderen Replikate auf zwei weitere, damit man eine Dreifachreplikation hat. Deswegen, Netzwerk ist das A und O im Ceph. Wenn das nicht steht, wenn da die Bandbreite zu gering ist oder die Latenz zu hoch, dann wird das nicht Spaß machen. Deswegen mindestens 25 Gigabit. Und genau, die zwei weiteren Replikate schreibt halt, wie gesagt, der erste Dienst dann auf die weiteren Server oder auf die weiteren OSDs. ZFS, da gibt es dann noch eigene Server für Metadaten-Server. Die kann man im Active Standby oder auch mittlerweile im Active Active betreiben. Ist halt die Translation von Objektname zu, von Filesystemname zu Objektnamen, weil der Ceph an sich ein Objektspeicher ist und keine Metadaten hat in dem Sinne, die von dem Filesystem benötigt werden oder geschrieben werden. Deswegen gibt es da diese Metadatenserver, die im Prinzip so einen Übersetzer spielen. Da kann ich halt dann auch direkt übers Filesystem Daten ins Ceph speichern und splitte die dann auf in Metadaten, normale Daten. Und die werden dann auch genauso weggeschrieben auf eine erste OSD und dann auf die zwei weiteren. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wie man so eine Auftrennung von mehreren Pools macht. Also man sieht, links ist der Pool 01 mit VM NVMe und rechts der Pool 02 VM HDD. Und da kommt jetzt im Prinzip der Placement Groups auch ins Spiel. Proxmox, Ceph speichert die Daten eigentlich in Platzierungsgruppen. Das sind einfach nur logische Adressierungspunkte, die adressiert werden können, damit halt die Dreifachreplikation umgesetzt wird. Und da wird halt pro Pool, gibt es dann eine eigene Nummer. Also deswegen ist links die 1 für den ersten Pool, rechts die 2 für den zweiten. Und da sieht man jetzt, wie das funktioniert. Die einzelnen Platzierungsgruppen, die haben eine ID und die zeigen, auf, in dem Fall jetzt bei einer Dreifachreplikation, auf insgesamt 3 OSDs. Sieht man jetzt hier bei dem gelben zum Beispiel, die 1.1 Placement Group, die geht auf Server 1 hier, das zweite Replikat geht auf Server 3 und das dritte Replikat geht auf Server 2. Und so funktioniert das auch, wenn ich eine Vierfachreplika habe oder wenn ich eine Raumverteilung habe, nur dass halt dann die Replikate woanders liegen. Aber der Verweis auf die Replikate passiert immer über die Platzierungsgruppe. Das ist immer so der Adressierungspunkt, der benutzt wird, genau. Bei einem HDD-Pool ist es dasselbe, nur dass halt vorne dann, je nachdem welchen Pool ich habe, eine 2 steht oder eine 3, je nachdem wie viele Pools ich habe. Wie machen wir das bei Thomas Krenn mit dem CEF-Deployments? Wir fangen gerne mit 3 Nodes an, sparen uns dadurch, dass wir direkt verkabeln, also ein Full-Mesh machen, die Switche. Das heißt, man kann auch zwischen 25 und 100 Gigabit, ohne dass man Switche braucht im Storage, ein performantes CEF aufbauen. Funktioniert so, dass ich halt jeden Server mit jedem einmal verkabel. Am besten Fall sogar noch doppelt, also in einem Bond mit Round Robin. Und das bringt halt wahnsinnige Performance. Aber einen Nachteil, ich kann halt nicht die Anzahl der Nodes erhöhen, ohne dass ich einen Umbau auf dem Switch-Setup mache. Aber für einen Einstieg ist das super spannend, weil ich halt einen 25 Gigabit oder 100 Gigabit Cluster haben kann, ohne dass ich 100 Gigabit Switche dazu brauche. Und das ist natürlich für CEF wahnsinnig interessant und spannend, weil ich da auch mal Performance-Werte von 13 Gigabyte pro Sekunde nach der Dreifachreplikation haben kann und auch je nach Replikationsfaktor bis zu 30, 35 Gigabyte im Lesen. Wie gesagt, die Limitierung, die man aber dadurch ein bisschen bekommt, ist halt die Anzahl der Nodes, die ich so in diesem Setup betreiben kann, weil ich ja jeden Server mit jedem verkabeln muss und irgendwann gehen mir halt die Ports aus. Deswegen als Einstiegsvariante super. Wenn man wachsen will, kann man auch damit anfangen, aber muss halt einrichten, wenn ich upgrade, dass ich dann in einem Wartungsfenster das halt umbauen muss. Genau. Da gibt es 2 Varianten, entweder ein Bonded Round Robin mit manuellem Routing, das heißt, ich habe dann in der XC Network Interfaces Datei eine statische Route, die zur Laufzeit immer wieder gesetzt und entfernt wird, oder ich mache ein Rapid Spanning Tree mit Open vSwitch, wo anhand von Spanning Tree halt der optimale Pfad errechnet wird. Ja, bei einem Multiroom-Setup brauche ich mindestens 5 Nodes. Size 4, also 4-fach-Replika. Und ja, ist auch ohne Probleme möglich, hatten wir eigentlich schon besprochen. Sobald ich halt eine Raumaufteilung habe, kann ich halt nicht mehr mit einer Direktverkabelung arbeiten. Das heißt, da brauche ich sowieso Switche. Da halt im besten Fall gesteckte Switche oder MLAG-fähige Switche, damit ich da auch eine Redundanz habe. Das sind jetzt Benchmark-Werte, zum Beispiel von einem Size 3, also Dreifach-Replika mit 18 Festplatten im System mit 4x25 Gigabit Direktverkabelung. Da hatten wir jetzt, die Werte sind aber schon veraltet tatsächlich. Mittlerweile kommen wir da auf 12 Gigabyte pro Sekunde und 30 im Lesen. Und je nachdem, wie viele Replikate ich schreibe, desto anders fällt sich natürlich auch die Performance. Das untere war jetzt ein Switch-Setup mit 2x25 Gigabit und 4 Nodes und dadurch, dass ich da halt 4 Replikate schreibe, wird auch die Performance geringer. Wir hatten aber erst vor kurzem ein 4-fach-Replika über 2 Räume mit sehr, sehr viel Arbeitsspeicher und ich glaube einer 2-stelligen Anzahl an Festplatten pro Node und da hatten wir tatsächlich 14 Gigabyte im Schreiben und 50 im Lesen, trotz 4-fach-Replikation über 2 Räume und das kann sich dann echt gut sehen lassen. Was benutzen wir eigentlich so für Tools, also FIO für Benchmarking der einzelnen Disks? iPerf, iPerf 3, damit man erstmal weiß, geht das Netzwerk, hat es genug Performance? Und wenn nicht, dann brauche ich gar nicht im CEF noch irgendwie troubleshooten. Wenn das Netzwerk nicht geht und nicht performant ist, dann brauche ich da gar nicht weiter gucken. Rados Bench als Tool für CEF-Performance auf Pool-Ebene. Ja, ein Nload oder ein Nload, um halt zum Beispiel auch die Netzwerkkarten Auslastung zu sehen während der Laufzeit, ein TMUX, um ein bisschen Parallelisierung zu machen und CEF-Commands, um ein bisschen tiefer noch reinzugucken. Subscriptions, können wir kurz drüber fliegen. Es gibt bei Proxmox 3 verschiedene Subscription-Typen. Ich klicke die jetzt mal durch, dann sieht man sie auf einen Blick. Es gibt die Basic, Standard und Premium. Die werden nach CPU-Sockel lizenziert. Und man muss sagen, wenn man die Firma unterstützen will, ist es schon empfehlenswert, eine Subscription zu kaufen. Es ist tatsächlich aber vom Funktionsumfang gibt es keine Einschränkung zwischen ich bezahle dafür oder ich bezahle nicht dafür. Mit mittlerweile eine Ausnahme, dem Proxmox Offline Mirror, wo ich ein APT-Repository im Prinzip offline bereitstellen kann, also spiegeln kann. Das ist mittlerweile tatsächlich eins der Features, das nur über Subscriptions nutzbar ist. Aber ansonsten ist das komplette Web-UI, alle Features sind ohne Limitierung nutzbar, auch ohne Subscription. Wenn ich aber Enterprise-Support möchte, Tickets möchte und vielleicht, dass auch mal von Proxmox jemand draufschaut, wenn ich einen Troubleshooting-Fall habe, dann komme ich an so einer Subscription nicht vorbei und dann kann man sich daran orientieren. Das geht bis zum Premium-Paket, wo man unbegrenzte Anzahl an Support-Tickets hat. Wichtig zu wissen ist aber, es gibt aktuell keinen 24-7-Support. Das heißt, das ist 5 Tage die Woche, 9 Stunden am Tag. Am Wochenende muss man sich aktuell einen anderen Dienstleister suchen. Das muss man wissen. Wenn ich aber ein Cluster habe, das richtig gesized und konfiguriert ist, muss ich erst mal überlegen, ob ich da überhaupt einen Ausfall haben werde und wenn, ob der nicht sowieso kompensiert wird. Zum Backup-Server vielleicht so ein paar grundlegende Features. Es gibt halt eine PVE-Integration. Ich kann Remote Sync machen, das heißt, ich kann mehrere Backup-Server miteinander synchronisieren lassen. Ich kann ein erstes Backup auf Server 1 machen und der macht alle, weiß nicht, ein paar Stunden oder je nachdem, was ich für ein Intervall einstelle, kann der zusätzlich noch einen Sync machen auf einen anderen Backup-Server. Man kann das auch lokal machen. Ich kann zum Beispiel einen Backup-Server installieren und dann ein weiteres Storage, zum Beispiel über NFS oder iSCSI, anbinden an den gleichen Backup-Server und einen lokalen Sync-Job machen, sodass ich eigentlich keinen zweiten Server brauche, aber trotzdem eine weitere Kopie habe, die woanders liegt. Ich kann live restoren. Ich habe ein UI-Management, das noch ein paar weniger Funktionen hat als das PVE, aber es ist ausreichend. Ich kann verschlüsseln. Ich kann auch beliebig viele Cluster-Backups mittlerweile auch mit Namespaces vernünftig voneinander trennen, damit es keine ID-Konflikte gibt zwischen den Nodes. Es ist inkrementell und dedupliziert. Ist wichtig, weil das ursprüngliche Backup von Proxmox für EVC-Dump ist nicht inkrementell, sondern da sind immer nur Full-Backups möglich. Deswegen, es gibt auch aktuell noch keinen anderen Hersteller am Markt, der das schafft mit inkrementellen Backups. Jeder, der sagt, der kann Proxmox unterstützen, der macht dann nur Full-Backups. Und es ist halt dedupliziert, das heißt, ich kann da durchaus mal so Faktoren von, wenn ich viele ähnliche VMs habe, von 30 bis 40 haben, wo es halt schon einiges an Speicher spart. Ich kann auch ein Tape-Backup machen, also es gibt auch eine Tape-Anbindung, genau. Es gibt eine Client-Side-Encryption, es gibt Verify-Jobs, die im Prinzip die Datenintegrität prüfen, das kann einmal am Tag sein und danach, nach dem Verify, 30-tägig nochmal, damit ich halt weiß, ob das Backup überhaupt persistent oder beziehungsweise noch in Ordnung ist. Ich kann auch Benutzer verwalten. Gut, das ist jetzt ja. Ich kann auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anlegen. Wie funktioniert so ein Backup-Server? Ich habe eine PVE-Umgebung, entweder ein Single Node, ein Cluster, ist egal, Hauptsache PVE drauf. Ich habe einen Backup-Server, der hat ein ZFS zum Beispiel drauf, kann aber auch ein RAID sein, das ist egal. Und die bindet man miteinander an, übers Netzwerk. Muss natürlich, je performanter, desto besser, weil natürlich da auch Daten drüber gehen, die vielleicht eine gewisse Größe haben. Und Proxmox pusht die dann zum Backup-Server, nachdem ich einen Job angerichtet habe und eine Retention definiert habe. Also das können sowohl VMs als auch Container sein. Und innerhalb vom Backup-Server, also das wird gleich ausgeblendet, okay, kann ich dann auch noch Namespaces anlegen, die dann im Prinzip zum Beispiel noch Kunden separieren. Dass ich, wenn ich eine VM-Backup mache von der ID, von der VM 100, Proxmox hat ja für jede VM eine ID, die vergeben wird. Und das ist natürlich blöd, wenn die im selben Namespace liegt, weil es dann ID-Konflikte gibt. Deswegen legt man eigentlich zum Beispiel unterschiedliche Kunden in einen Namespace an. Wichtig ist aber, dass die Deduplizierung immer nur pro Namespace funktioniert. Das heißt, wenn ich zu viele anlege, dann greift halt die Deduplizierung nicht unter den verschiedenen Namespaces. Genau. Ich kann auch Sub-Namespaces anlegen und dann, je nachdem, wie ich halt den Backup-Server dann integriere, kann ich halt einzelne Backups dann auch auf verschiedene Bereiche im Backup-Server ablegen. Das Ganze geht natürlich auch mit mehreren Umgebungen. Und man kann auch, ich habe hier links eine PVE-Umgebung, rechts einen Backup-Server, ich kann zum Beispiel auch einen 2-Node-ZFS-Cluster bauen. Und ich spare mir dann das Quorum-Device, weil ich das auf den Proxmox-Backup-Server zusätzlich hinlege. Das heißt, ich spare mir einen Server, weil der Backup-Server sowohl Backup-Server als auch Quorum-Device ist. Das ist eine nette Variante, um ein bisschen Geld zu sparen. Da gibt halt dann der Proxmox-Backup-Server auch die Quorum-Stimme ab. Genau, das ist ein Beispiel, wie man so einen Remote-Sync wieder aussehen würde. Ich habe hier zwei Cluster, die backuppen auf einem Proxmox-Backup-Server und dieser wiederum spiegelt sich dann mit einem anderen Proxmox-Backup-Server über den Remote-Sync-Job. fällt jetzt ein Cluster aus, dann kann ich immer noch über den anderen Proxmox VE, über den anderen Proxmox Backup Server einen Restore machen, wenn ein Backup Server ausfällt. Was haben wir hier noch? Ah ja. Es gibt auch die Möglichkeit eines Side-Installed Proxmox Backup Servers. Das heißt, ich installiere nicht den PBS, sondern ich installiere PVE und auf dem PVE installiere ich dann Proxmox als Dienst nach. Somit habe ich Backup und also Backup und Virtualisierung auf demselben Blech und könnte direkt vom Backup Server auf das gleiche Blech restoren, ohne dass ich übers Netzwerk muss. Ist auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Und das würde halt dann zum Beispiel auch den Netzwerktransfer einschränken oder einsparen im Restore-Fall. Muss aber natürlich dann auch performant genug sein. Proxmox empfiehlt ja sowieso All-Flash auch für Backup. Argumentieren das mit großen DDoP-Raten und günstigen SATA-Preisen auch als machbar. Sehe ich tatsächlich genauso. Wenn ich aber natürlich die VMs dann auch da anstarten will, muss ich halt schon davon auch Gebrauch machen, dass ich wirklich ein Flash-Setup habe, weil auf HDDs brauche ich die dann nicht versuchen zu nutzen. Genau, da kann ich dann direkt den Restore machen. Was machen wir bei Thomas Krenn mit Proxmox? Wir machen halt eine Beratung von Installation und Einweisung vom Single Node bis zum Multiroom Cluster. Wir sind Proxmox Gold und Solution Partner und bewegen uns auch viel in der Community, machen viel im Forum, geben viele Webinare, machen auch Bug Reports und Feature Requests und teilen unser Wissen natürlich auch in unserem Wiki, wo wir halt dann auch mal Anleitungen reinstellen, die man vielleicht nur an vielen einzelnen Stellen bei Proxmox findet und nicht zentral auf einem Punkt. Und wir sind ja Serverhersteller, wir vertreiben Serversysteme von 1 bis 4 HE, Low-Energy-Systeme und Tower haben wir natürlich auch und machen da auch immer Appliances mit Proxmox HE und Proxmox Backup-Server, die wir auch komplett vorinstallieren und benchmarken und ihnen dann aufbauen und näher bringen. Ich habe noch ein paar weiterführende Links auch, nur so als Info. Es gibt einen Admin-Guide, es gibt ein Wiki, ein Forum. Der Bugzilla ist auch recht spannend, wenn man noch ein Feature sucht, das man nicht findet. Vielleicht mal in Bugzilla schauen, ob es da auch schon ein Feature-Request dafür gibt und vielleicht Interesse bekunden, dass es interessant wäre. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Eine Frage. Bei zwei georedundanten Rechenzentren, wo eins das Backup für das andere ist, also wie würde das da mit dem ZEV funktionieren? Bei dem ZFS kann ich mir das gut vorstellen, auf Storage-Ebene. Aber beim ZEV ist es ja eigentlich die Storage-Ebene. Wie würde das da funktionieren?
Also ZEV schreibt ja synchron. Das ist jetzt auf dem Stream, oder? ZEV schreibt ja synchron, deswegen muss halt da die Latenz passen. Das heißt, synchron geht das wahrscheinlich nur mit Black Fiber. Das heißt, sinnvoll geht das halt synchron mit ZEV nicht dann in dem Sinne. Man kann aber ZEV auch asynchron zwischen zwei Clustern replizieren. Das ist aber nicht in der Proxmox ZEV UI integriert und erfordert auch manuelle Zuarbeit. Das heißt, man kann schon zwei ZEV-Cluster asynchron spiegeln. Sollte aber zu einem Failover kommen, muss ich halt manuell zum Beispiel sicherstellen, dass die VM-Konfigurationen auf der anderen Seite sind und dann auch ZEV sagen, welche Images sind jetzt, die soll er promoten und welche demoten. Und ja, das ist schon ein bisschen mehr Fummelei und Konfigurationsarbeit, also keine Automatisierung, aber theoretisch umsetzbar. Also das machen auch Kunden. ZFS ist halt nur mit zwei Nodes wirklich sinnvoll. Also das skaliere ich ja dann nicht wirklich, weil ja die Replikationsjobs immer nur von Server zu Server gehen. Ich kann zwar dann von einem anderen Server nochmal auf einen anderen synken, aber dann habe ich halt immer irgendwie so eine Konfiguration, wo ich nicht so ganz weiß, wo ist jetzt was gerade repliziert worden. Nee, da würde man dann tatsächlich auf ZEV gehen. Genau, NFS, iSCSI ist ja aufgrund diverser Einschränkungen, was Snapshot-Funktionalität betrifft, nicht relevant im Proxmox-Umfeld, ja. Genau. Also nennt sich RBD Mirror das Feature von ZEV für die asynchrone Replikation.
Okay. Danke für den Auftrag. Ja, meine Frage gehört nicht direkt zum Proxmox, sondern zum ZEV. Ja. Zum Beispiel wir benutzen Proxmox in der Firma und drei Manager. Und wenn zum Beispiel einer Manager ausfällt, umschaltet zum Aufwanderer und bei uns Überwachung geht in Zabbix. Und aber Zabbix weiß nicht, welcher Manager jetzt aktiv. Muss ich jetzt immer mit Hand angeben in Zabbix, welcher Manager jetzt aktiv. Kann man irgendwie das automatisieren? Gibt es irgendeine Lösung?
Man könnte wahrscheinlich einen Reverse-Proxy benutzen und daraufhin auflösen, aber tatsächlich habe ich es mit Zabbix mit mehreren Managern noch nicht probiert. Der Falk schüttelt den Kopf, dann kann ich mal fragen, weil der... Ah, okay. Okay, Matrix-Server ist angebunden, Manager ist weg und das... Okay. Aber normalerweise müsste der Zabbix das verstehen, weil der ja vermutlich über den Ceph-Key ja das komplette Client, das komplette Cluster abfragen kann. Deswegen wundert mich das. So.
Also ich weiß nicht, ob der Zabbix eine Integration hat für Ceph. Bei CheckMK gibt es einen Ceph-Plugin. Und das Ceph-Plugin erkennt automatisch, egal wo der Manager läuft, erkennt Manager das ab. Ob Zabbix auch einen Plugin hat für Ceph, keine Ahnung.
Also CheckMK macht das über den, also kriegt einen eigenen Ceph-Key, zeichnet einen Ceph-Client dann und der Ceph-Client kann halt dann alle Infos vom Cluster abfragen. Somit weiß CheckMK zum Beispiel immer, welche Manager gibt es und welche nicht. Deswegen, also ich bin mir sicher, dass das bestimmt auch mit Zabbix geht, aber ich habe es mit Zabbix nicht getestet. Also ja, bei CheckMK geht's. Genau. Aber da vielleicht wirklich bei Zabbix mal nochmal nachschauen. Die haben da auch eine gute Dokumentation, was die Integration in Proxmox betrifft, die ja auch über die API passiert.
Ja. Ich habe auch nochmal eine Frage in Richtung Storage. Die beiden Lösungen, die jetzt hier vorgestellt waren, war ja entweder gespiegelt über Ceph, aber dann eben mit der Anforderung 25G Internet und so weiter. Oder eben ZFS repliziert mit dem Nachteil, dass man eben immer diese Deltas hat, weil es nur alle x Minuten synchronisiert wird. Wir haben bei uns keinen Proxmox im Einsatz, sondern haben das selber mit Virsch und QEMU gebaut. Ja. Haben ein, ich kriege hier schon Applaus. Und darunter liegt ein HP-Storage, was zwei Controller hat, sodass wir auf beiden Servern die Block-Devices quasi so redundant sehen und haben darüber dann ein Cluster-Dateisystem, also in dem Fall OCFS2, laufen. Ah, okay. Da wäre die Frage, ist sowas auch in Proxmox möglich, so ein Setup, wo man quasi die Duplizierung nicht auf Software-Ebene über Ceph macht, sondern in Hardware macht, aber natürlich dann sowas wie ein Cluster-Dateisystem braucht?
Also habe ich noch nicht probiert, aber es gibt einen Cluster-FS-Support, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch funktioniert. So.
Es gibt diese Implementation mit einem OCFS auf einem Shared Storage, gibt es, haben mehrere Leute getestet. Frag ein bisschen mal die Leute bei Heinlein unten. Ja. Die haben genügend schlechte Erfahrungen. Das Problem ist, wenn man einfach OCFS draufknallt, macht einfach stumpf die Proxmox-Updates. Kann das eine ganze Weile gut gehen, du kannst dir aber auch nur in Umständen das OCFS komplett wegschießen. Deswegen musst du, wenn du OCFS selbst installierst, selbst testen, jedes Update.
Okay.
Ja, also das ist halt, da es halt von Proxmox nicht in den Kernel drin ist, musst du selbst testen. Geht aber. Ja. Ich nutze bei meinen Kunden, die alle noch ihre VMware-Migration machen, sagen wir, behalten unser altes Storage, einfach LVM. Ja. Man kann zwar mit LVM keinen Snapshot machen, brauchen wir aber nicht, wenn wir PBS nutzen. Weil der PBS macht ja nicht auf Storage-Seite einen Snapshot, sondern macht das halt im RAM und nutzt eine interne Map und ein Mapping. Das heißt, der PBS kann inkrementelle Backups machen, auch wenn der wenn wir gar keinen Snapshot auf dem Storage machen können. Und das reicht den meisten Kunden, wenn die inkrementelle Backups machen können.
Ja. Also ich muss auch sagen, man hält sich eigentlich, versucht sich schon auch immer an die offiziell supporteten Storage-Typen von Proxmox zu halten. Und da ist halt das nicht drin, deswegen versucht man da schon immer, sich daran zu halten. Insbesondere auch, weil halt dann sichergestellt ist, dass wenn ich ein Upgrade mache, dass ich nicht dann dastehe und von einem Major-Upgrade von 7 auf 8 zum Beispiel, plötzlich geht das Storage nicht mehr. Deswegen, ja. Also sinnvoll ist da primär dann tatsächlich Ceph. Oder wenn ich halt ein 2-Node-Cluster habe und nicht mehr Nodes brauche, ZFS und die asynchrone Replikation halt auch. Frage. Falk, willst du was sagen? Achso, okay.
Okay, ich hätte eine kleines bisschen andere Frage. Ich nutze das mehr als Heimanwender, als Single Node, halt für meinen Home-Server. Mhm. Und ich wollte halt gerne Full Disk Encryption haben. Zumindest das, als ich das, glaube ich, vor 2 Jahren installiert habe, irgendwie nicht so richtig gefunden.
Gibt's nicht, ja.
Genau, das war meine Frage. Also meine aktuelle Lösung war, ich habe Debian installiert.
Ja.
Auf der SSD mit Lux, habe dann aus dem Wiki die Anleitung genommen, habe da Proxmox drauf installiert und habe praktisch jetzt noch einen Storage Pool mit ZFS. Der bootet von der SSD, das ist ein X4. Musste das Lux-Passwort eingeben und danach zieht er sich den Key für ZFS sozusagen da raus. Das war das, was ich so online gefunden habe. Und dann wollte ich fragen, ob es da vielleicht eine elegantere Möglichkeit gibt.
Nein.
Also nicht, okay.
Gibt's nicht, ne. Das ist halt der Nachteil auch. Man kann ja Proxmox auch anhand von Debian aufsetzen, aber Debian hat zum Beispiel kein ZFS drin, da muss man das ZFS manuell bilden. Aber das ist genau der Weg. Was gibt es?
Es gibt ein DKMS-Package für ZFS.
Ah, okay. Debian 12 zumindest. Okay.
Aber bitte wiederholen.
Die Anmerkung war, dass es ein DKMS-Modul für ZFS unter Debian 12 gibt und das vereinfacht dann sozusagen die Anwendung. Ja.
Ich versuche es mal aus der Sicht der Angreifer bei einem Backup. Das BBS interessiert mich. Ja. Wenn es jemand schafft, auf die Storage zu kommen und dort Fehler in den Backup-Files, welches Format haben die, zu verursachen, kann ich die trotzdem zumindest teilweise wieder restaurieren?
Nein. Nein.
Wie schade.
Und zwar der PBS speichert alles als Chunks, sind kleine Chunk-Dateien. Und diese vielen Chunk-Dateien sind in so einer Map verewigt, wo halt quasi die Dedup-Map, wo was liegt und jeder Chunk wird nur einmal gespeichert, gededupt. Und wenn die Chunks zerstört wurden, sind Daten Schrott. Ich kann natürlich dann einfach restoren und wenn dann einfach nur ein paar Chunk-Dateien kaputt sind, kann ich sagen, restore mir so wie es ist, dann kriege ich halt einen halb konsistenten Restore.
Oder ich mache noch einen Remote-Sync.
Genau, und deswegen macht man eigentlich einen Remote-Sync. Und der Remote-Sync, den zweiten Backup-Server, mache ich persönlich immer eingehend alle Verbindungen tot. Das heißt, der ist von außen nicht erreichbar. Wenn ich ran muss ich an die echte Konsole ran. Und der holt Pull immer die Backups ab. Wenn ich dann sage, er soll nicht alles synken, oder zumindest nicht alles löschen, was gelöscht wird auf dem Primary, sondern halt eine eigene Versionierung, dann hält der auch mehr Versionen vor. Und wenn dann halt Daten geändert werden auf dem Primary, wird das als neue Version auf den Secondary zwar gesynkt, aber die alte bleibt erhalten.
Prima, also der Secondary ist die Lösung, aber das Format ist spezifiziert. Also ich kann nachlesen, wie diese Maps dort, diese Blockmaps organisiert sind, richtig?
Das ist Open Source, kann man nachlesen, ja.
Gut, danke.
Gut aus. Ansonsten, falls es noch Fragen gibt, gerne jetzt. Ansonsten auch am Stand. Wir sind morgen auch noch da. Und ja, freue mich auf neue Kontakte.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Danke.